wir reden ja alle, vertrau mir davon, dass Vertrauen so wichtig ist, aber Vertrauen kann ich ja nicht proklamieren. Ja, das ist ja eher etwas, das ich erfahren muss. Und in aller Regel vertraue ich ja oder bin ich als Mensch ja geneigt, jemanden zu vertrauen, der mich versteht, der weiß, wo ich herkomme, der meine Problemstellung antizipiert, der darauf eingeht. Und ich vertraue ja nicht automatisch demjenigen, der mir sagt, ach komm mal her, hier ist ein super Dingensprodukt, unterschreibe hier unten.
Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen.
Der Plaudertaschen-Podcast wird euch präsentiert von S-Broker, einem Unternehmen der Sparkassenfinanzgruppe. Der S-Broker bietet Sparkassen innovative und bedarfsgerechte Lösungen as a Service für das Wertpapiergeschäft. Als Verbundpartner liefert er den Sparkassen mit dem Depot Plus ein wettbewerbsfähiges Brokerage-Angebot für online-affine Selbstentscheider, um mit dem S-Comfort-Depot eine leistungsfähige Lösung für die Bereitstellung und Vermarktung im Multikanalgeschäft. So oder so konzentrieren sich Sparkassen auf das, was sie im Fokus haben, die Beratung und Betreuung ihrer Kunden. Der S-Broker kümmert sich gerne um den Rest.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Nehring und mein Co-Host Patrick Fritz und ich reden in jeder Folge über das Banking von morgen. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute zuhört. Die letzten Wochen sind für die Finanzbranche keine einfachen. Das Wanken der Silicon Valley Bank und kürzlich auch der Credit Suisse lässt viele an 2008 erinnern und Kundinnen hinterfragen, ob und wo ihre Einlagen noch sicher sind. Das hat sicherlich nicht nur mit harten Zahlen, Daten und Fakten zu tun, sondern auch ganz viel mit Vertrauen und vor allem auch mit Emotionen. Doch welche Verantwortung trägt eigentlich die Finanzbranche? Wie gewinnt man Vertrauen von Kundinnen? Und was hat das Ganze eigentlich mit Financial Education, also mit Finanzwissen zu tun? Genau darüber sprechen wir und zwar mit unserem Gast Alexander Baryon. Alex ist Head of Marketing bei Fidelity, einer der größten Fondsgesellschaften weltweit. Wir finden, das passt sehr gut, denn gerade in der Geldanlage geht es genau um Vertrauen und auch um Wissen. Insofern, ich freue mich sehr, Alex, dass du heute bei uns zu Gast bist. Wie geht es dir und vor allem, wo treffen wir dich denn gerade an?
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ihr redet mit mir gerade in Frankfurt, also in praktisch, ich sitze im Büro von Fidelity International hier in Frankfurt beziehungsweise in Kronberg und gehen tut es mir eigentlich gut. Also ich möchte nicht jammern, alles in Ordnung.
Ja, wir freuen uns sehr, Alex, dass du heute mit dabei bist und Robin hat es gerade schon thematisiert. Gerade auch in der Anlagebranche sind Vertrauen und auch das Thema Emotionen ein großer Faktor für die Kundinnen und Kunden. Wir arbeiten ja alle innerhalb der Finanzbranche und es gibt ja gerade, wenn wir jetzt auf unseren deutschen Markt schauen, ja eigentlich niemanden, der nicht mit Finanzprodukten im Privaten zu tun hat. Und bevor ich in die Frage einsteige, wie wir dieses Vertrauen vielleicht noch verbessern können, auch in der Zukunft, hol uns doch mal kurz ab. Du hast gesagt, du sitzt gerade im Headquarter von Fidelity. Ist nicht unser Hauptfokus heute, aber um es einordnen zu können, was macht ihr denn genau? Lass uns doch mal in ein paar Sätzen daran teilhaben, was Fidelity ist.
Ja, also Fidelity International ist ein globales Unternehmen. Wir sind ein Asset Manager. Das bedeutet ganz konkret, dass wir Investmentfonds auflegen. Also Menschen, Kunden können uns ihr Geld anvertrauen. Und dann werden wir das in Investmentfonds für sie anlegen und versuchen dann aus dem Geld, das sie uns geben, mehr Geld zu machen, um das mal ganz nüchtern zu formulieren. Und das glückt in den meisten Fällen ganz gut. Und das machen wir mit klassischen Investmentfonds, aber auch ETFs beispielsweise kann man über unser Haus kaufen. Und die Zielgruppen, die wir ansprechen, sind tatsächlich, ist tatsächlich die Menschheit. Also bei uns kann jeder Privatkunde ab 25 Euro monatlich ein Depot eröffnen und in Investmentfonds investieren. Genauso aber auch wie institutionelle Anleger oder Pensionskassenverwalter, also auch ganz große Mandate, wo dann Milliarden Mandate über unser Haus gemanagt werden. Ja, und tätig sind wir tatsächlich global. Headquarters ist übrigens tatsächlich in UK in London, aber das deutsche Headquarters, wenn man so will, das ist in Frankfurt. Und ja, vielleicht noch zur Einordnung, es arbeiten so circa 400 Leute hier in Deutschland für Fidelity. Mhm.
Ich glaube, es ist eine gute Einordnung, um auch in unser Thema der Folge jetzt reinzugehen, und zwar ja das Thema Vertrauen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Fokus, den wir manchmal vielleicht aus den Augen verlieren. Und wir haben gerade auch schon einmal gehört, dass ja auch die Finanzbranche an sich eine gesellschaftliche Verantwortung dabei hat. Ich habe mal in einem Statement von dir gelesen, Alex, dass natürlich, wenn wir über Finanzprodukte sprechen, auch oft das Thema Angst oder der Fokus auf das Problem in den Vordergrund gerückt wird. Das verkauft auf der einen Seite zwar Produkte, ist aber die Frage, wie langfristig das auch eine Beziehung dann mit dem Kunden aufbaut. Und deswegen würde ich gerne mal ins Thema starten mit der Frage an dich, welche gesellschaftliche Verantwortung siehst du denn bei uns in der Finanzbranche?
Jo, also wenn es um Verantwortung geht, glaube ich durchaus, dass die Finanzbranche da eigentlich eine große trägt, weil zum einen ist sie die Industrie, die dafür Sorge tragen muss, dass Menschen zukünftig eine Rente haben beispielsweise, jetzt mal losgelöst von der ersten Säule im Rentensystem und dem Generationenvertrag. Allein das ist, glaube ich, eine super Herausforderung, dass man da integer mit Kundengeldern umgeht. Der zweite Aspekt ist, glaube ich, dass sowas wie Financial Education, also ein Stück weit ein Know-how sich aufzubauen über das, was so finanziell passiert, das liegt, glaube ich, auch in unserer Verantwortung. Und das sage ich auch ganz bewusst, weil die Idee kann ja nicht sein, dass wir Menschen möglichst dumm lassen, damit sie möglichst jedes Produkt einem abkaufen. Das ist so ja der Eindruck, den man gewinnen könnte, wenn man sich das Gebaren der letzten Jahrzehnte so anschaut. Ich glaube, da hat sich allerdings schon viel getan. Es geht wirklich darum, dass Menschen in die Lage versetzt werden, für sich die richtige finanzielle Entscheidung zu treffen, damit sie eben die richtige Vorsorge für sich, gegebenenfalls für ihre Familie, für ihre Kinder treffen, damit sie beispielsweise auch einen adäquaten Durchstieg haben bei dem ganzen Thema Steuer, bei dem ganzen Thema Erbschaft oder schlicht und ergreifend im Vermögensaufbau. Ja, also es geht auch um so ganz banale Dinge wie, ich habe jetzt meinen ersten Job, wie kann ich eigentlich dafür Sorge tragen, dass ich möglichst was zur Seite lege und aus diesen ganz kleinen Summen irgendwann mal Summen werden, die sich tatsächlich rechnen. Ja, also da fängt es ja schon an. Und ich glaube, das ist eine große Verantwortung. Und ich sehe allerdings tatsächlich viele Bestrebungen der Industrie, genau diese Verantwortung auch zu nehmen. Also ich bin da gar nicht so defitistisch unterwegs. Ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg grundsätzlich.
Ist das denn tatsächlich dann auch ein Selbstzweck, zu sagen, okay, ich mache die Menschen finanziell, schlaue ich die auf, damit die entsprechend auch investieren? Oder ist das tatsächlich, wo du sagst, naja, eigentlich ist es erstmal losgelöst von Zahlen, Daten, Fakten und Produktverkauf, generell etwas, was die Finanzbranche dran, also auch eine Verantwortung einfach dafür trägt, damit Finanzwissen nicht nur, also in der Schule findet es ja nicht statt, wir hatten ja in einer anderen Folge auch darüber schon gesprochen, sondern tatsächlich auch, dass jeder, der in der Finanzbranche unterwegs ist, auch diese Verantwortung dann auch trägt. Wie siehst du das?
Ja, das sehe ich tatsächlich so. Jetzt wahrscheinlich gibt es unterschiedliche Jobs innerhalb unserer Industrie mit unterschiedlichen Schwerpunkten da drauf, also wie viel Verantwortung man trägt. Aber ich sage mal so, wenn ich in der Pharmazie arbeite, hat ja auch jeder, der dort arbeitet, ein Stück weit eine Verantwortung, dass die Pharmazie nichts macht, was am langen Ende Leute eher krank macht. Ja, also wenn man das jetzt mal auf einer Metaebene formuliert. Und so sehe ich das mit der Verantwortung, was das Aufschlauen von Menschen betrifft, im finanziellen Bereich, auch für unsere Industrie. Jetzt ist es tatsächlich so, weil du ja gesagt hast, machen wir das eigentlich nur, damit wir am langen Ende unsere Produkte abverkauft kriegen. Selbstverständlich ist da ein kommerzieller Gedanke mit dabei. Also das finde ich aber auch total legitim. Ja, also ich meine, wir sind ja keine Non-Profit-Unternehmen, also weder Fidelity als Asset Manager noch die Bank als solches. Die muss ja in irgendeiner Weise schon auch gucken, dass sie einen Gewinn abwirft und prosperiert. Und deswegen ist das schon auch bis zu einem gewissen Grad ein Mittel zum Zweck, aber eben ein sehr ehrlicher, transparenter. Ja, und darum geht's ja. Weil, wenn ich da vielleicht kurz eine kleine Schlaufe machen darf, wir reden ja alle, vertrau mir davon, dass Vertrauen so wichtig ist, aber Vertrauen kann ich ja nicht proklamieren. Ja, das ist ja eher etwas, das ich erfahren muss. Und in aller Regel vertraue ich ja oder bin ich als Mensch ja geneigt, jemanden zu vertrauen, der mich versteht, der weiß, wo ich herkomme, der meine Problemstellung antizipiert, der darauf eingeht. Und ich vertraue ja nicht automatisch demjenigen, der mir sagt, ach komm mal her, hier ist ein super Dingensprodukt, unterschreibe hier unten. Ja, und deswegen ist das für mich durchaus ein gesellschaftlicher Auftrag, der auch ein Stück weit altruistisch wirkt. Aber der hat auch einen Aspekt von der Kommerzialisierung, die ich aber auch legitim finde.
Dann lass uns mal auf das Thema Vertrauen schauen. Ich glaube, gerade wie du es gesagt hast, ne, ich glaube, jeder proklamiert das für sich, ne, dass man vertrauen kann. Und ich glaube, die Finanzindustrie, ich habe ja eben zwei Beispiele genannt. Ja, es gibt ja noch zahlreiche andere. Da will ich jetzt gar nicht auf den Beispielen jetzt rumreiten, die ich jetzt ganz am Anfang genannt habe. Gibt es denn ein Problem mit Vertrauen in die Finanzindustrie? Und wenn ja, warum?
Also, dass es ein Problem mit Vertrauen in die Finanzindustrie als Industrie gibt, das ist augenscheinlich. Also ich habe jetzt vor kurzem erst Research-Ergebnisse gesehen von internen Umfragen, die wir gemacht haben. Da rangiert der Finanzsektor auf dem gleichen Level wie Gebrauchtwagenverkauf. Also, und das ist, glaube ich, jetzt keine Branche, bei der wir alle sagen würden, ja, da habe ich jetzt meine Grundkonfidenz in dieser Industrie.
Also, das kommt auf die Anbieter an, würde ich sagen, ja.
Aber das ist, dann haben wir ja wieder eine Parallele zu unserer Industrie. Ja. Wenn wir aber tiefer einsteigen und fragen, vertraust du denn deinem Berater? Oder vertraust du denn dem Unternehmen, mit dem du zusammenarbeitest oder bei dem du Kunde bist vor Ort, dann sind die Werte wieder deutlich höher. Und das ist für mich ein klares Indiz dafür, dass immer dann, wenn eine persönliche Komponente reinkommt, wenn die Marke sehr nahbar wird und sehr eng an den Menschen ranrückt, dann spielt Vertrauen eben eine andere Rolle und dann kann man da durchaus auch punkten. Kann man auch leicht verspielen, das muss man fairerweise auch sagen. Aber ganz grundsätzlich ist da eine große Kraft drin. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass es unser Job ist, wenn ich jetzt auch mal aus Marketing-Gesichtspunkten da drauf schaue, dass wir die Marke als solches, egal ob wir jetzt von einer Sparkasse reden oder ob wir von einer Volksbank reden oder ob wir von einer national agierenden Großbank reden oder von einem Asset Manager reden oder von einer Versicherung reden oder einem Fintech. Die Marke muss in irgendeiner Art und Weise etwas bieten, wo ich als Kunde connecten kann, das Gefühl habe, ich werde gesehen und ich werde gehört und ich werde eben verstanden. Und wenn wir das hinkriegen, dann ist schon mal super. Und ein gutes Vehikel, um in diese Richtung zu arbeiten, ist sich selber Fragen stellen. Also beispielsweise, was würde denn die Welt vermissen, wenn es die Firma, für die ich arbeite, morgen nicht mehr gibt? Ja, wenn ich darauf keine Antwort habe oder keine unique Antwort, dann habe ich ein Problem. Ich glaube, es ist noch nicht so ein Riesenproblem in unserer Industrie, weil bedauerlicherweise die allerwenigsten Player eine Uniqueness haben, also eine Einzigartigkeit haben und sich diese Frage stellen oder gestellt haben. Und damit fällt man dann, wenn man es nicht hat, nicht so sehr auf, aber das wird sich ändern. Also da auch nochmal den Bogen zu machen, der Wunsch in der Gesellschaft von Menschen, gerade auch bei jüngeren Menschen, Gen Z und so weiter, dass wir eine sinnstiftenden Umgang haben mit Geld, mit Werten und dass das, was mit wem ich zusammenarbeite, dass die Werte dessen, der Firma, die mir etwas anbietet, übereinstimmen muss mit meinen Werten. Das wird immer, immer wichtiger. Und vor dem Hintergrund muss man, glaube ich, auch sich anstrengen und ausstrecken, dass man in diese Richtung geht. Und ehrlich gesagt, um das auch gleich zu sagen, wird nur funktionieren, wenn man es ehrlich meint. Gerade in solchen Bereichen, wenn es um Werte geht, wenn es um Empfindungen geht, wenn es um Emotionen geht, schwuppdiwupp ist man da irgendwie in einem unglaubwürdigen Umfeld. Und wenn dir keiner glaubt, dann wird dir auch keiner vertrauen.
Kurze Pause für einen Werbeblock unseres Partners. Tabula Rasa bei ZTB. Lust auf Zukunft. Die Zeichen der Zeit stehen auf Aufbruch. Wir bieten Perspektiven und Lösungen für die kommenden Herausforderungen. Unsere Schwerpunkte: Transformation von Organisation und Arbeit, Trends und Innovationen sowie Geschäftsmodellentwicklung. Wir gestalten Organisationen für die neue Zeit. Menschenzentriert, agil, mutig. Wir haben Lust auf Zukunft gemeinsam mit Ihnen.
Jetzt ist ja auch gerade das Thema Geld und Finanzen etwas, wo ich immer mitbekomme, dass die Leute da sehr, sehr ungerne drüber sprechen. Also wir reden in der aktuellen Zeit über fast alle Themen. Geld ist immer noch ein Thema, was ein bisschen zurückgehalten wird. Und wenn ich an meine Zeit zurückdenke, ich bin seit 2010 jetzt in der Finanzbranche. Robin hat es eben angesprochen. 2008 haben wir eigentlich einen größeren Knick erlebt. Das heißt, ich hab immer mitbekommen, dass wir gar nicht so eine einfache Position als Banker teilweise haben, weil wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen gesprochen habe, die schon deutlich länger dabei sind, sagen fast alle, früher war das einfacher. Und vielleicht deshalb auch nochmal die Frage, gerade weil wir jetzt ja auch immer mehr in eine Zeit kommen, wo wir viel mehr Finanzberatung, Finanzprodukte verkaufen, beraten, digital machen, entweder in einer Videokonferenz oder vielleicht ist dort auch überhaupt kein Berater mehr. Also haben wir jetzt auch noch die Spreizung digital versus analog. Und wenn wir jetzt eigentlich schon über das Thema Vertrauen sprechen und eigentlich noch mehr Vertrauen wieder zurückgewinnen müssen für die Kundinnen und Kunden. Können wir das denn dann tun? Und auch, wie spielt dieses Thema digital versus analog da rein? Macht es das einfacher oder macht es das vielleicht nochmal komplizierter dann für uns als Branche?
Also hier sage ich mal spontan ein ganz klares Jein, weil da gibt es verschiedenste Aspekte, die man da, glaube ich, berücksichtigen muss. Ich würde mich mal der Fragestellung auch wieder aus Kommunikations/Marketing-Sicht ein bisschen ernähren, aber auch ein Stück weit aus Vertriebssicht. Also zunächst mal, ja, ich glaube tatsächlich, es ist heutzutage schwieriger wie früher. Ich muss aber auch sagen, dass eigentlich alles heutzutage schwieriger ist wie früher, weil die Welt unglaublich komplex geworden ist. Ja, also gibt's auch das Stichwort der VUCA-World. Ja, also Volatilitäten sind höher, Ambiguität ist höher. Also ist einfach gerade eine schwierige Situation für viele, auch wenn man die sich aneinanderreihenden Krisen anschaut, mit denen wir auch alle umzugehen haben, auch auf einer emotionalen Ebene. Deswegen ja, es ist schwieriger. Und ich glaube allerdings, dass die Digitalisierung da ein Stück weit eher helfen kann, weil wir in der Gesellschaft eine viel niedrigere Hemmschwelle haben, mittlerweile mit diesem ganzen Thema Digitalisierung umzugehen und digitale Touchpoints für uns sinnvoll zu nutzen. Also Menschen sind auf Social Media unterwegs und interagieren da sehr stark auch mit Posts, die eine Finanzmarke macht. Dann ist das auch ein Umfeld, wo man über Social Media auch wieder diese Nahbarkeit herstellen kann. Dann kann man Community Management betreiben, das ist alles digital. Und ein Community Management heutzutage begreife ich ohne dies so, dass Dritte über einen reden, im besten Sinne positiv, aber eben, wenn es nicht nur Positives gibt, auch negativ. Und das muss man in irgendeiner Art und Weise versuchen zu managen und daraus Impulse zu kriegen für seine eigenen Produkte, die man etablieren will und für seine Strategien, die man entwickeln will, mit den Kunden zu kommunizieren. Und was ich auch wahrnehme, ist, dass bei aller Distanz, die die Technik die der Technik ja immanent ist, gibt es ein großen Drang zum individuellen Austausch und zum Kontakt mit echten Menschen. Also ich habe jetzt vor kurzem erst gelesen, dass es noch nie so viele Menschen in Konzerte gegangen sind wie im Jahr 2023. Ja, also wenn man das nochmal vergleicht, das hat einen Riesenhype. Also Menschen gehen in Live-Veranstaltungen, egal ob jetzt klassisch oder auf einen, was weiß ich, Rock-Pop-Konzert oder sowas, und das über alle Bereiche hinweg. Auch tatsächlich so, dass es ja eher schwierig ist, einen Tisch in der Gastronomie zu finden, weil die Leute sind draußen und die wollen soziale Interaktion wieder haben. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir in der Kombination am besten unterwegs sind. Wir müssen digitale Touchpoints nutzen, damit die Leute auf uns zukommen. Vielleicht auch, dass sie mit uns interagieren können, wenn es zu ihren Zeiten am besten passt. Ja, also wir stelle zum Beispiel fest, dass die größten Interaktionen mit uns in Social Media Kanälen findet statt zwischen 19 Uhr und 24 Uhr. Und zwar tatsächlich fast auf dem gleichbleibenden Peak. Und dann geht's rapide runter und geht erst wieder so gegen 19 Uhr wieder hoch. Und das sind nicht die, sage ich mal, die üblichen Öffnungszeiten von Banken zum Beispiel. Und wenn man aber dann über diese Kanäle eben eine gewisse Interaktion schaffen kann, ist das doch super. Parallel dazu würde ich allerdings schon auch durchaus empfehlen, dass der Human Touch, also the human being behind the screen, ist immer noch wichtig für Menschen. Ja, das würde ich schon sagen, fast auch als Trend. Also nach allem, was ich so lese und höre, stelle ich schon fest, dass Menschen es zu schätzen wissen, wenn sie sich mit Menschen austauschen können.
Okay, lass uns noch mal ein bisschen konkreter werden. Nochmal, jetzt hast du ja quasi das gesamte Marketing verantwortest du ja und du hast ein paar eben auch ein paar Themen gesagt. Zuhören, verstehen, Menschen mit einbeziehen in die Kommunikation, Social Media Kanäle hast du genannt. Du hast das Thema Transparenz über Wissen, Wissensvermittlung schaffen. Was sind denn so konkrete Initiativen oder auch Dinge, die ihr tut, damit ihr genau diese Themen dann auch fokussiert?
Ja, also zum einen beispielsweise beschäftigen wir uns tatsächlich intensiv mit Research. Also wir müssen einfach rauskriegen, was die Menschen wollen. Ja, also wir machen sehr viel Research in dem Bereich, Umfragen etc., quantitativ wie auch qualitativ, also auch tiefenpsychologische Umfragen, weil es uns auch darum geht, warum wer welche Entscheidungen trifft denn am langen Ende oder eben auch nicht trifft. Und da haben wir beispielsweise die Erkenntnis gewonnen, dass Menschen, wenn es um das Thema Geldanlage geht, eher in Bewältigungsstrategien denken, als in, da habe ich jetzt aber Bock drauf und es macht mir Spaß. Und interessanterweise über alle Altersgruppen hinweg, also man hat praktisch in jeder Altersgruppe, also soziodemografisch gesprochen, Menschen, die finden Geldanlegen schon irgendwie auch spannend und toll, die wächst auch leicht. Aber es gibt den größten Anteil der Menschen, die eine Bewältigungsstrategie entwickeln müssen, um sich mit dem Thema Geldanlegen überhaupt auseinanderzusetzen. Ja? Und die eine Bewältigungsstrategie ist, ich lasse das alles meinem Berater machen und will möglichst wenig davon wissen. Eine andere Bewältigungsstrategie ist das starke Validieren. Da sind tatsächlich auch Frauen im Validierungsumfeld mehr positioniert wie Männer. Also fragen viel andere, tauschen sich viel im Familien- und im Freundeskreis aus und so weiter, sind auch viel unterwegs auf Plattformen im Internet. Und so eine dritte Bewältigungsstrategie ist, ja, ich mache das selber, I do it on my own, ja, also und das sind dann die Leute, die auch teilweise gegen ihrer intrinsischen Disposition, also eigentlich entgegen ihrer Interessenslage, sich intensiv mit dem Thema Geldanlage auseinandersetzen, mit dem Kapitalmarkt und so weiter, dann ihre Entscheidung treffen. Und da schließt sich für mich wieder der Kreis, für alle diese Gruppen, da gibt's noch mehr, ich habe jetzt nur exemplarisch die rausgegriffen, müssen wir einfach aufklärerisch unterwegs sein, damit die Leute tatsächlich in der Lage sind, gute Entscheidungen zu treffen. Und wenn es jetzt um ganz konkrete Maßnahmen geht, wie wir unterstützen, also zum einen versuchen wir Beratern dabei zu helfen, ein Narrativ zu entwickeln, das das dem Endkunden leicht macht, zu verstehen, warum dieses Investment sinnvoll ist. Also ich kann ja jetzt anfangen und kann erzählen, investiere in das Produkt gelbe Stühle. Oder ich kann ein Narrativ entwickeln, warum gelbe Stühle sinnvoll sind und schön und warum sehr viele Menschen zukünftig gelbe Stühle kaufen wollen. Und wenn ich damit in guten argumentativen Narrativ unterwegs bin, werden Menschen geneigt sein, dem zu glauben. Und damit unterstützen wir beispielsweise die Beraterschaft sehr intensiv. Dann glaube ich auch, dass es sinnvoll ist, dass man den makroökonomischen Kontext gut einordnen kann. Deswegen haben wir unglaublich viele Formate, wo jeder, aber auch Berater, sich anhören können, was unsere Kapitalmarktstrategen sagen und so weiter. Und es gibt bei uns auch sowas wie einen Schulterblick rein in die Analystenteams, was ich sehr spannend finde. Da geht es beispielsweise darum, also ich hatte die eigene Erfahrung gesammelt, tatsächlich erst vor 2 Wochen, da konnte ich teilnehmen an einem Meeting von einem Analysten mit einem Unternehmen aus der Elektroindustrie. Und ich sagte Namen nicht, darf ich nicht, aber es war super interessant, weil die haben sich dann intensiv darüber ausgetauscht, über alles, was da so geht, über Wettbewerber, über Strukturen, um rauszukriegen, ob eine Investition in dieses Unternehmen Sinn macht. Und als dann das Meeting zu Ende war, sagt dann der eine Kollege, also der eine Analystenkollege zum anderen Analystenkollege, das war ja spannend, ich glaube, wir können in die andere Firma investieren. Und dann ist mir ein Licht aufgegangen. Die haben dieses ganze Meeting nur deswegen gemacht, um den Wettbewerber der Firma, die sie eigentlich interessiert, zu analysieren und rauszukriegen, wo die so stehen und zu gucken, ob die in irgendeiner Weise das Geschäftsmodell unterstützen oder eher eine Gefahr darstellen. Ja, und solche Schulterblicke, solche Dinge und solche Erkenntnisse, die wir dann mit Kunden teilen, glaube ich, die helfen sehr. Und dann aus Marketing-Kommunikationssicht, ehrlich gesagt, wir machen einen kompletten Marketing-Mix. Wir machen Live-Marketing-Veranstaltungen, wo wir versuchen, Inhalte zu vermitteln. Wie gesagt, wir machen auf Social Media hoch und runter alles. Also man findet uns eigentlich auf jedem Kanal, wenn man es will. Und wir bringen das auch sehr runter auf eine sehr greifbare Ebene. Also einer der am meist geklickten und engagten, also einer der Posts, wo am meisten Menschen sich damit beschäftigt haben, auf Instagram war beispielsweise Investitionen in Handtaschen. Ja, es gibt eben auch Luxury Goods, also wirklich Luxusgüter, da macht so eine Investition total Sinn. Und das haben wir dann eben anhand von Handtaschen eben mal dargestellt, ist übrigens bei Schuhen gar nicht so arg viel anders. Aber das ist doch spannend, ja, dass da plötzlich die Leute sich anfangen, für solche Themen zu interessieren und dann den Hint hinzukriegen, ach guck mal, damit kann ich tatsächlich auch Geld machen, in Anführungszeichen, oder das kann sinnvoll sein. Das halte ich für gute, niedrigschwellige Angebote, und um die geht's.
Ja, ich fand das gerade auch nochmal eine schöne Anekdote aus eurem Schulterblick. Da hat man wirklich nochmal auch verstanden, wie ihr dieses ganze Thema bei euch angeht. Und ich darf mich an dieser Stelle schon mal bedanken bei dir, Alex, dass du heute unser Gast warst, denn wir nähern uns dem Ende unserer Folge. Also vielen Dank für deine Einblicke.
Gerne, gerne.
Ja, ich glaube, was wir mitgenommen haben heute aus der Folge, oder was ich auch persönlich mitgenommen habe, ist, dass es auch auf Arbeitnehmerseite eben sehr, sehr wichtig ist, dass es sinnstiftend ist, genauso aber wie auf Kundenseite, dass wir eine sinnstiftende Arbeit haben und auch eine sinnstiftende Kommunikation nach außen geben können, und eben auch die Botschaften müssen passen, und es muss auch die Mitarbeiter und auch das Unternehmen müssen eben dahinter stehen, weil ganz, ganz viel dieses Thema mit Emotionen zu tun hat, die man eben verstehen muss und dann eben darauf eingehen muss. Deswegen vielen Dank, dass du da warst, Alex. Vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns heute zugehört habt. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback, über mail@plaudertaschen-podcast.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Alex, wir werden auch deine Kanäle verlinken. Du bist ja auch nicht nur auf Social Media, sondern auch auf Veranstaltungen aktiv und sprichst über dieses Thema. Und ja, ich wünsche allen noch einen schönen Tag, und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Mach's gut. Ciao, ciao.
Dankeschön. Ciao.